Deutschlandfunk. Das Feature.
Ich mache auch gerne mal den Sound an.
Von der Strategie würde ich mich eher als jemand Partisanischen bezeichnen, dass man irgendwo auftaucht, seine Sache macht und dann wieder woanders auftaucht. Und ich kann das ja nur begreifen oder auch weiterdenken, wenn ich sozusagen immer das, was hinter mir liegt, auch mitdenke. Für mich ist es immer so gewesen, dass die Möglichkeit, auch Arbeiten im Radio zu senden, einfach eine Erweiterung der Orte bedeutet, an denen ich meine Sachen zeigen kann. Und für mich die Radiosender eine Art öffentlicher Raum bedeutet.
Okay, das Gerät läuft schon.
Rückspiegel, Speicher und Loops. Tonspuren der Künstlerin Michaela Millian. Ein Feature von Martin Zein.
Sie, rechter Fuß, vor, schräg.
Immerhin Jay und bleiben. Fünftes Schritt.
Er, rechter Fuß, rückt seitwärts.
Sie, eine Kunstausstellung, die in einem Hörspielstudio beginnt. Michaela Millian komponiert den Soundtrack von Electric Ladyland. Noch ist Januar. In 2 Monaten soll ihre große Einzelausstellung eröffnet werden. Zeitgleich zur Ursendung des Hörspiels.
Das muss lauter sein.
Das
muss unfassbar laut sein. Oder?
Nicht? Naja, aber an der Stelle können wir eine Pause machen.
Ja, stimmt.
2 Wochen Arbeit, vor allem an Details. Wie laut darf ein Crescendo sein? Wie laut die Sprecher im Verhältnis zum Text?
Wir hatten ja hier eine riesige Debatte am Anfang, weil ich immer gesagt habe, die Stimmen sind zu laut, weil die Musik soll ja genauso laut wie die Stimmen sein. Das soll sich sozusagen die ganze Zeit ergänzen, weil es ist ja kein durchgehender Text, sondern es sind ja alles Fragmente, Splitter aus dem Libretto, aus Theorie und so weiter. Und wenn das dann so fragmentiert ist und es steht aber über dem Ganzen, als wäre es sozusagen Literatur, dann haut es die ganze Narration der Musik kaputt.
Wie funktioniert Musik im Hörspiel? Und wie in einer 110 Meter langen Betonröhre?
Martin Zein wieder, Sie kennen es ja schon. Vielen Dank fürs Reinlassen.
Der Kunstbau, der Ausstellungsraum des Lehnbachhauses, liegt unter der Erde, über einer U-Bahn-Linie. Eine lange Röhre, eine Betondecke mit ersten Rissen, nackte Betonpfeiler.
Das war ja meine Überlegung, wie schaffe ich das in einer Art Betonröhre, was ja fast ist wie eine Autobahnbrücke, irgendwie die Situation so zu machen, dass die Leute Lust haben, sich hier hinzusetzen.
Michaela Millian hat 40 Hocker entworfen, mit silberfarbenem Stoff überzogen. Dazu mehrere an der Decke hängende Sessel mit Lautsprechern in Kopfhöhe, in denen sie ihre Songs abspielt. Sie will einen Raum zum Zuhören schaffen, wo eigentlich keiner ist.
Ursprünglich hatte ich ja sogar die Idee, dass ich direkt auf die Wand male und hatte auch schon eine ganze Truppe von Kunststudierenden hier aus München zusammengestellt, die mir dabei helfen sollten. Und dann war aber diese Soundproblematik einfach im Vordergrund, dass es natürlich hier gut klingen muss, sonst kann das keiner hier länger als 10 Minuten aushalten. Und da kam ich eben dann auf die Idee mit dem Stoff. Und da sind wir jetzt, wenn man natürlich auch immer die Kosten im Auge behalten muss, da sind wir ja im Endeffekt genau in dem Bereich, den ich sonst halt bezahlt hätte, wenn ich den Leuten jetzt nicht den Hungerlohn, sondern einen angemessenen Stundenlohn bezahlt hätte für ihre Arbeit. Und da bin ich ganz zufrieden. Und es hat natürlich eine Methode, dass es sozusagen hier auch vor Ort für diesen Raum auch entsteht.
Geboren in welchem Jahr und wo?
Geboren in München und 1956.
Studium am Konservatorium. Warum?
Oh Gott. Das war immer so ein Traum, irgendwie im Orchester zu spielen, zusammen Musik zu machen, war einfach ein Traum. Und deswegen habe ich angefangen, Musik zu studieren und habe mich sehr angestrengt, dass ich das auch schaffe, weil diese Aufnahmeprüfung sehr, sehr schwer ist und man echt viel üben muss.
Welches Instrument?
Studium Cello, Nebenfach Gitarre und Klavier.
Dann der Wechsel an die Akademie zur bildenden Kunst.
Ja, also meine Lieblingsfächer in der Schule waren eben die Kunst, die Musik und Literatur, also Deutsch. Da hatte ich den größten Ehrgeiz, eigentlich erstmal in der Musik angenommen zu werden, am Konservatorium in dem Fall. Das war wirklich die schwerste Hürde. Und dann habe ich eben durch ein Seminar, was gemeinsam zwischen den Musikhochschulen in München und der Kunstakademie stattgefunden hat, habe ich da mitgemacht und da habe ich so viele Leute von der Kunstakademie kennengelernt, dass ich das dann einfach so eine Art Befreiungsschlag auch aus dem wahnsinnig anstrengenden Übemarathon des Musikstudiums empfand, wenn man einfach stundenlang jeden Tag da üben muss, um Perfektion abzuliefern, wo ich einfach gemerkt habe, diese Spitzenklasse werde ich nicht erreichen und will ich auch nicht erreichen. Also ist mir jetzt auch nicht so wichtig beim Musizieren. Eigentlich war es so die Idee, wie schaffe ich das für meine Arbeiten, so ein, auch ein anderes Publikum zu finden. Da bin ich ja nicht alleine, da würde ich sagen, in meiner Generation gibt es eine ganze Reihe von Leuten, und aber es gab sie auch schon im 20. Jahrhundert, viele Leute, die unterschiedlichste Sachen gemacht haben. Ich sage jetzt mal so nur einen Namen wie John Cage zum Beispiel. Und auch diese, dass man ein Bein in der Popwelt hat und ein Bein in der Kunstwelt. Und das finde ich eher so spannend, dass es mir auch nicht langweilig wird. Und ich glaube schon, dass ich mein Publikum habe. Und jeder hat halt in anderen Bereichen sein Publikum. So ist es. Und bin da ganz zufrieden eigentlich.
Ich glaube, für Sie persönlich ist das ein wahnsinniger Vorteil.
Elke Buhr, neben Kunst auch Musikkritikerin.
Für Ihre Kunst ist das auch ein großer Vorteil, weil die Kunst natürlich dadurch viel komplexer und spannender wird. Also das ist genau das, was ich eigentlich liebe an dem, was sie macht.
Ich denke, diese Hörspielkomponente kommt ihrer Kunst zugute, ohne dass sich dahinter aber eine spezielle Marktstrategie verbergen würde.
Eva Huttenlauch, Kuratorin am Münchner Lehnbachhaus. Sie betreut die Ausstellung Electric Ladyland.
Also wir haben eine Woche aufgebaut und hier 140 laufende Meter bedruckte Leinen aufgehängt, wo eine Zeichnung von mir drauf gedruckt ist. Und dieser Stoff hängt eben 40 Zentimeter vor der Wand des Kunstbaus. Dahinter ist sozusagen eine Ausrüstung der Wand mit Molton und mitteldichter Faserplatte, um sozusagen den Sound zu verbessern, ohne dass man sieht. Also es ist anders als bei anderen Arbeiten, wo ja der Soundanteil ziemlich weitgehendes Hörspiel war. Hier ist es, dass ich die Musik ja als allererstes gemacht habe, bevor überhaupt irgendwas anderes passiert ist. Und im Hörspiel kommt dann Sprache dazu, Text. Und hier im Ausstellungsraum haben wir aber nur Musik. Die Musik, die sozusagen auch im Hörspiel vorkommt, aber nur auch sozusagen. Hier haben wir jetzt keine Worte. Dann gibt es eigentlich nur hier in einem Electric Ladyland Teil, der eben 140 laufende Meter Wandzeichnung ist, gibt es noch an der Decke, was wir gerade machen, wo man jetzt immer den Steiger hört, werden Lampen befestigt, die auch gesteuert sind, die immer sozusagen sich an und ab wie so eine Wolke hier so elektrisch erhellen und wieder dunkel werden. Also das ganze Licht ist noch in the making, da alles hier vor Ort eigentlich entsteht. Wir haben ja auch 4 Wochen zum Aufbau, aber es ist eigentlich fast sehr, sehr knapp, weil alles hier eben vor Ort aus dem Nichts sozusagen entsteht. Aber im Endeffekt, denke ich, gibt es natürlich bei all diesen Anfängen einen gemeinsamen Impuls. Und das sind natürlich verschiedene Sachen, wie einmal die Produktionsmittel übernehmen, sie selber definieren, Sachen machen, die nicht vorgesehen waren mit den Leuten, die man sich selber dazu sucht, und dass es sich nicht in eine Verwertungslogik einspeist und auch bestimmte Orte damit besetzen.
Michaela Millian. Eine Person in 3 Kontexten. Kunst, Hörspiel und Musik. Mit Justin Hoffmann, Thomas Meinecke und Wilfried Petzi gründet sie 1980 die Band FSK. Fotos im Netz zeigen Millian mit Bass, Mischpult und Bandbus. Einmal steht ihre Tochter Juno mit auf dem Bandgruppenbild. FSK, die laut dem Kritikerpapst Dietrich Dietrichsen für die deutsche Intelligenz musiziert. 1982 war das ein wichtiger Satz.
Das Nicht-Können produktiv machen,
zitiert Millian einen Punkspruch. Dann wäre sie mit ihrer Cello-Ausbildung am Konservatorium eigentlich zu gut gewesen für die Band.
Und wenn jemand in der Band, wie bei uns jetzt zum Beispiel Justin Hoffmann, sehr gut spielen kann, der durfte nicht gut spielen.
Also sang sie und spielte Instrumente, die sie nicht so gut konnte, meistens den E-Bass.
Und wir sagen,
heute Disco, morgen Umsturz, übermorgen Landpartie. Oder Move ahead and your ass will follow. Beweg dich, dein Arsch kommt schon hinterher. Sag ja zur modernen Welt. Das sind die bekanntesten Zeilen von FSK, der freiwilligen Selbstkontrolle. 1980 gegründet, 10 Jahre nach Kraftwerk. Im selben Jahr wie die einstürzenden Neubauten. Deutsche Pop-Avantgarde.
Selbst fand als Teenie, als ich FSK damals mal im Fernsehen gesehen habe, das wahnsinnig bizarr. Und letztlich sind die auch bis heute wahnsinnig bizarr. Das ist eine der bizarrsten Bands, die überhaupt herumläuft. Und ich finde es toll, dass sie das geschafft haben, mit diesem wirklich immer völlig seltsamen Ansatz so lange auch lustige, gute, interessante Musik zu machen.
FSK war jener Teil der deutschen New Wave, die sich abgegrenzt hat von den 68er. Deswegen heißen sie auch 78er in Deutschland. Das Jahr, als Punk in Deutschland aufgeschlagen hat und als so etwas wie uneigentliches Sprechen, Aneignungen von Posen, wie zum Beispiel Sage Ja zur modernen Welt, was man jetzt nicht nur ironisch verstehen kann, aber eben auch.
Tobi Müller, Schweizer Theatermacher und Kritiker.
Das war ein neuer Tonfall in der deutschen Popmusik, der dann sehr schnell auch eine massenmediale Verwertung fand mit der neuen deutschen Welle. Aber FSK haben da sehr lange dran rumgeschraubt, quasi vielleicht analog in der Kunst zu Martin Kippenberger. Immer die Positionen wechseln, immer neue Positionen suchen, damit verwirren. Plötzlich haben sie Country gemacht, deutscher Country aus Texas mit deutschen Texten und so weiter. Also dieses ständige in Bewegung sein und eben nicht eigentliche Sprechen, wie es natürlich auch die Hippie-Musik, auch der in der ganzen Welt bewunderte Krautrock aus Düsseldorf und Köln zum Beispiel noch gemacht hatte. Dieser Bruch kam sehr spät in Deutschland und er kam mit Bands wie FSK.
Unter dem Rhein mag ich sein. Unter dem Rhein ganz allein. Verloren hat mich der Sonnenschein.
Aber das hier, was jetzt aussieht wie Glühbirnen, ist nach einer historischen Abbildung von einem Labor. Das sind eigentlich Kolben, wo sozusagen chemische Prozesse stattfinden, weil das ist ja sozusagen ein weiterer Narrationsstrang, jetzt auch vor allem in der Zeichnung. Wenn man von der Entwicklung des Homunculus oder des künstlichen Menschen ausgeht, spielt natürlich das Labor eine ganz wesentliche Rolle oder die Werkstatt, wo die Maschinen konstruiert werden. Und da ist man genauso natürlich beim Chemielabor. Und wenn man es bis heute durchdenkt, dann ist man halt beim Genlaboratorium, was ja dann auch irgendwie in den Zeichnungen vorkommt. Es wird permanent gesprungen zwischen, sagen wir mal, Technik, die 200 Jahre alt ist oder noch älter. Es sind auch Zeichnungen, die nach Leonardo sind, der ja auch selbstbewegliche Maschinen entwickelt hat, bis zu heutigen Abbildungen aus Laborsituationen oder Molekulargeflechten. Bis hin zum Science Fiction natürlich.
A, G, G, A, G, C, T, G, G, C. G, G, A, G, 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 C, G, T, T. C, G, T, C, C, T, G, 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 A.
Was bedeutet die Maschine jetzt im Verhältnis zu uns, zu unserem Körper? Und wie denken wir uns und wie denken wir in die Zukunft? Das ist sozusagen eigentlich der Bogen, den ich damit schlagen will. Und was sich so als Ostinato vielleicht durchzieht, was sich so rauskristallisiert hat, ich habe mir jetzt noch ein Genom besorgt, und zwar das Genom ESR vom Östrogenrezeptor. Und wenn man das liest, das besteht ja nur aus vier Buchstaben, die eben Abkürzungen für Moleküle sind. Das ist einmal das A, das ist einmal das D, das C und das T. Und dieses Genomrezeptor, Transkript heißt es, ist ein relativ kurzes Transkript. Das sind nur vier eng beschriebene Seiten. Und das habe ich zwei Sprecher, einen Mann und eine Frau, in Gänze lesen lassen.
C, G, C, A, 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 T, G, C, T. A, C, G, A, A, G, T, G, G, G.
Gelesen hat es was wie ein dadaistisches Gedicht oder ein abstraktes Gedicht, aber gleichzeitig hat es auch, wenn man es hört, wie ein Nadeldrucker, also wie auch eine Maschine, die eine Programmierung durchgibt. Also ich denke, ich habe hier so eine Art Landschaft aufgebaut. Es ist so eine Art kollektives Unterbewusstsein, wo sehr oft natürlich Technik analog zu einem weiblichen Körper konstruiert wird. So heißt ja zum Beispiel das erste Auto der Firma Benz, Daimler-Benz hieß ja Mercedes nach der Tochter. Oder die dicke Bertha der Firma Krupp war eben eine Kanone. Und entlang dieser Narration, dass eben im Endeffekt in diesem Dualismus sozusagen der europäischen Geistesgeschichte der Mann immer das Intellektuelle sozusagen bedient und die Frau ja eher dann dem naturverbundenen, natürlichen, erdverbundenen und natürlich die Reproduktion leistet, indem sie die Kinder kriegt. Aber wenn es dann an die Maschinen geht, die ja auch reproduzieren sollen, dann kriegen sie auch die Frauennamen. Wir kennen ja die ganzen Haushaltsgeräte, die auch alle Frauennamen haben. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter, diese Maschinenbilder, die sehr oft mit weiblichen Assoziationen aufgeladen sind, so eine Art Eigenleben zu geben und eine Widerständigkeit.
Liste 2 ist Musik, Roxy Music.
ein Riesenvorbild natürlich für meine Band FSK, Brian Ferry, wunderbarer Sänger, wunderbarer Texter, Brian Eno, einer der begnadetsten Musiker, die ich kenne, ganz große Band.
Kraftwerk?
Genauso diese Thematik, die Kraftwerk in diesem Vermischen von elektronischer Musik und gleichzeitig einer bestimmten Retro-Ästhetik, wo sie was Volksliedhaftes oder auch sozusagen bestimmte deutsche kulturelle Narrative, die unglaublich belastet waren durch Nationalsozialismus, und durch diese Vermischung, wie sie in die Elektronik einspeisen, zum ganz neuen, wunderbaren Konstrukt verarbeitet haben.
Malaria?
Malaria, sehr wichtig, weil eben die ganz wichtige Frauenband Anfang der 80er oder Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre und bis heute befreundet mit Gut und Gut, die meine Platten rausbringt.
3 Soloplatten bislang. Baden-Baden, Los Angeles, Monaco. Viele der Tracks sind für Installationen entstanden. Music for Museums sollte dann auch die erste Platte heißen.
Es ist eine Art von Minimal House, das ist mal eine Genrebezeichnung von weit weg, also elektronische Musik, die perkussiv ist, aber mit sehr melancholischen, flächigen Samples tatsächlich auch arbeitet. Es ist eine Art von House, die so in Europa eigentlich selten produziert wurde. Techno und House, die elektronischen Stilrichtungen, sind Musiken, die in Europa als Stunde Null begriffen wurden, als referenzlose Musik, als Musik ohne Vorbilder, wir fangen noch einmal neu an. In Amerika war das immer ganz anders, in Chicago und Detroit. Es war immer Musik, die in einem Kontinuum gestanden hat. Und so wurde das auch gehört und performt. Und Michaela Melian verfährt ähnlich. Sie sieht sich immer in einem Kontinuum. Die Samples sind bedeutungsvoll. Sie trägen Referenzen von Jazzpianistinnen zum Beispiel, von den Arbeiten, die sie in Kunstkontexten gemacht hat, was sich dann wieder ein bisschen versendet, wenn man das quasi in den Popmarkt einspeist, nur als Platte ohne die jeweiligen Installationen, Bilder oder Räume vor allen Dingen, für die sie sie konzipiert hatte. Viele Bedroom Kids, also Jugendliche, die in ihren Schlafzimmern angefangen haben, mit billigen Produktionsmitteln House-Tracks zusammenzubasteln, in Europa, in England, wie auch in Amerika, natürlich eigentlich in der Regel über keine musikalische Vorbildung verfügt hatten. Das ist anders bei Michaela Melian, das hört man, glaube ich, auch. Das ist einfach ein selbstverständlicherer Umgang mit Harmonien und harmonischen Strukturen, in diesen House quasi mit reinspielten, dass sie auch da eher Bedeutung sucht und nicht so sehr im Beat, der natürlich schnell auch was Maskulines haben kann, spielt bei ihr nicht so eine Rolle. Das hat dann schon eher mit den harmonischen Strukturen zu tun.
Michaela Melian ist eine Frau. In der elektronischen Musik, eher eine Nische im Pop-Business, gibt es ein paar. In der Kunstwelt hingegen leiten heute mehr Frauen als Männer Museen. Es gibt viele Kuratorinnen und Frauen auf der Liste der 100 innovativsten Künstler. Das war nicht immer so.
In den 70er Jahren hat es ja schon einige Künstlerinnen gegeben, die diese männliche Domäne durchbrochen haben. Das waren aber vor allen Dingen Performance-Künstlerin, also Amerikanerin, auch in Deutschland ein paar, aber es war wirklich immer nur so eine in der Clique, die dann zugelassen war, so wie ich mir das habe erzählen lassen. Und in den 80er Jahren kam ja dann so eine Art Backlash, da waren dann plötzlich die Maler wieder da und das waren dann auch per Definition eher Männer. Und ich glaube, für eine junge Frau in der Kunsthochschule fehlten auch die Vorbilder. Es gab extrem wenig Lehrstühle, die von Frauen besetzt waren. Also ich habe mir auch erzählen lassen von der Galeristin Barbara Groß, dass es damals praktisch unmöglich war, Werke von Künstlerinnen in öffentlichen Sammlungen unterzubringen. Die hat damals zum Beispiel versucht, Louise Bourgeois zu vertreten oder vielleicht auch ein bisschen später. Und das war extrem schwierig.
Louise Bourgeois war eine feministisch-surrealistische Künstlerin. Heute sind ihre Großskulpturen bei Sammlern und Museumsleuten auf der ganzen Welt begehrt. Aber als der Kunstbetrieb sie entdeckte, war sie schon über 70
Damals gab es keine Galerie in München, die eine Frau im Programm hatte, wirklich keine einzige. Und Barbara Groß hat ihre Galerie dann Ende der 80er Jahre eröffnet und hatte zu Anfang nur Frauen im Programm, wurde dafür aber auch heftig angefeindet. Das heißt, es gab durchaus Frauen, es gab auch immer schon mindestens gleich viel Kunststudentinnen wie Studenten. Die gehörten absolut zur Szene, aber sie tauchten nicht im Kanon auf.
Festung aus dem Jahr 1999. Bei der Gruppenausstellung Dream City ließ Michaela Melian eine Hüpfburg auf dem Odeonsplatz aufstellen, mitten im Zentrum der Stadt, direkt vor der Befreiungshalle. Allerdings ohne Eingang, also ungeeignet zum vor Freude hüpfen. 3 Meter hohe Wände. Bemalt war die Hüpfburg wie die Wohncontainer für Asylanten. Grau, mit Fugen und kleinen Fenstern. Allerdings fehlte eine Tür. Ignaz-Günther-Haus aus dem Jahr 2002. Vorgestellt von der Kunstkritikerin Elke Buhr.
Das ist ein älteres Werk, wo sie sich mit einer wahnsinnig tollen Rokoko-Skulptur von diesem Bildhauer Ignaz Günther auseinandersetzt. Und da kommt eben alles zusammen, weil was sie da macht, ist, dass sie diese Rokoko-Skulptur von Maria Magdalena eigentlich als so eine House-Lady interpretiert. Also sie sieht da den Tanz und sie sieht da auch den Sex und die Verführung, die Disco, und hat das auch entsprechend inszeniert. Sie hat einen Musiktrack dazu gemacht. Es gibt Dias, die im Raum sich bewegen. Also es ist alles Bewegung, es ist alles Musik. Und damit hat sie eigentlich da den Soul im Münchner Rokoko entdeckt. Und das finde ich wahnsinnig schön.
Mossberg, Modell Ballpapp. Vorgestellt vom Feature-Autor Martin Zein.
1993 im österreichischen Friedrichsburg gezeigt, ein rotes, meterlanges Schnellfeuergewehr der Marke Mossberg, auf dem Boden liegend, aber nicht aus Metall, sondern aus Frotte genäht, aus rotem, weichen Frotte, zum Anfassen, zum Kuscheln, sexy, weich, tödlich, ein riesiger Waffenfetisch. Vielleicht, weil Waffen immer auch Fetische sind.
Luna Park 2012. Vorgestellt von Eva Huttenlauch.
Luna Park, eine ältere Installation aus Glas, Licht und Musik. Das ist eine Ansammlung von verschiedenen Glasobjekten auf einem Tisch, die von einem Diaprojektor angeleuchtet sind und Schatten auf die weiße Wand werfen. Und durch ein sich drehendes Prisma vor der Projektion oder vor dem Projektor bewegen sich die Schatten und bilden immer neue Formen und Konstellationen. Und dazu kommt Musik, die Michaela Melian komponiert und mit Gläsern erzeugt hat. Und das Ganze hat etwas sehr Fragiles und Ephemeres durch dieses Glas und die immateriellen Schattengebilde und sich auflösenden und neu zusammensetzenden Konturen.
Fangen wir an mit Charlotte Moorman, auch Cello.
Ja, genau. Charlotte Moorman, Mitstreiterin von Nam June Paik, war immer so ein bisschen auch so ein Vorbild für mich, wie man die beiden Disziplinen Musik und Kunst verbinden kann.
Valli Export?
Großartige Künstlerin, auch immer Vorbild natürlich mit den Themen und sehr beeindruckend, weil ich sie dann beim Studium an der Münchner Kunstakademie auch kennengelernt habe und sie einfach wunderbar finde.
Rosemarie Trockel?
Also ich würde sagen, ganz wichtige Künstlerin unserer Generation eigentlich. Ich kenne sie auch gut und schätze sie. Und sie ist eine der Besten, die überhaupt international Sachen machen.
Kiki Smith?
Kiki Smith ist auch eine Freundin. Bei der durfte ich in New York auch schon wohnen und ist eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit.
Sie erweitert ihre Installationen durch die Hörspiele ins rein Akustische, wodurch sich der Assoziationsraum erweitert, wie sie selbst gerne sagt. Und gleichzeitig entzieht sie ihre Arbeiten damit aber auch dem Kunstmarkt insofern, als sie jedermann zugänglich werden.
Aber sie hat ja auch immer wieder durch Statements eine gewisse Marktverweigerung als Strategie für sich geltend gemacht.
Ja, sie will es allen zugänglich machen, aber ich denke eher mit einem positiven Ansatz und weniger mit dem sozusagen Negativansatz, dass sie jetzt anderen, nämlich dem Markt, diese Arbeiten entziehen möchte. Das schwingt da automatisch mit, wobei die Arbeiten ja deswegen nicht vom Markt kommen. Aber sie findet sozusagen eine Form, eine immaterielle Form für ihre Kunst, die für den Markt sehr schwer zu behandeln ist.
Bestimmt ist es für sie nicht einfach gewesen, im Markt zu reüssieren, auch weil sie eben nicht für einen Markt produziert hat. Aber für ihre Kunst ist es natürlich besser.
Ich meine, man kann ihre Kunst durchaus auch kaufen und sammeln. Und wir haben selbst ihre sehr wichtige Installation Speicher gerade im Zuge dieser Ausstellungsvorbereitung angekauft für unsere Sammlung. Und da sind wir natürlich sehr, sehr froh drüber und auch stolz drauf.
In der Kunstwelt gibt es zwei Arten von erfolgreichen Künstlern. Solche, die Höchstpreise erzielen, Maler zumeist. Und solche, häufig die Konzeptkünstler, die oft ausgestellt werden, aber schwer zu verkaufen sind. Melian ist irgendwo dazwischen. Ihre Werke entstehen meist durch die Zusammenarbeit mehrerer Institutionen. Der Bundeskulturstiftung, Museen, Kommunen, Theatern, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Und die Musik ist ja auch nochmal über 16 Kanäle, das haben wir jetzt letzte Woche gemacht, 16 Boxen, Klein und Hummel an der Decke montiert, an unterschiedlichen Orten, die dann jeweils mit einem Kanal belegt sind. Und wenn man da so durchgeht, eben das Musikstück sich permanent verändert, weil man eben diesen Track fragmentiert hören wird.
Ich heiße Jürgen Galli, ich nenne mich selber Medienkunsttechniker und entwickle mit Michaela Melian zusammen diese Installation, was Licht- und Tontechnik angeht.
Was hören wir jetzt? Was ist das Problem?
Ja, sie hat ein neues Stück gemacht, Electric Ladyland, und die Idee war, das auf 16 Kanal-Tonspuren zu verteilen. Also einzelne Instrumente auf einzelne Lautsprecher zu verteilen, so dass ein räumliches im Raum Hören stattfinden kann. Jetzt haben wir natürlich die ganze Woche schon probiert, welches Instrument auf welcher Lautsprecher, und wir sind auch noch nicht ganz fertig mit, aber so einen kleinen Eindruck gibt es auf jeden Fall schon mal.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Michaela Melian, es ist schon außergewöhnlich, dass der Hörspielpreis der Kriegsblinden einer bildenden Künstlerin zuerkannt wird.
Vom DP-Lager Föhrenwald hat man damals nichts Gutes gehört. Heute hört man auch Gutes, auch von Leuten, die damals damit zu tun hatten. Komischerweise hat man das damals nicht gehört.
Föhrenwald ist ein Kunstwerk. Gefördert von der Kulturstiftung des Bundes und ausgestellt in München, Frankfurt, Fürth, Dresden und Berlin. Eine Installation über eine nationalistische Mustersiedlung in Oberbayern. Erst ein Arbeitslager, das die US-Amerikaner nach Kriegsende als Auffanglager nutzten. Ein Sammelplatz für die Displaced Persons, abgekürzt DPs, Überlebende des Holocaust, die hier darauf warteten, auswandern zu können.
Eine wichtige Überlegung war auch, die Komposition so anzulegen, dass ein Einstieg jederzeit möglich sein soll. Für den Hörer sowohl wie als auch den Besucher der Ausstellung, der den Anfang verpasst hat, was ja zum Wesen des Radios gehört, genau wie auch der Kunstinstallation, die den Faktor Zeit mit beinhaltet. Es wird also nicht linear erzählt, sondern anhand von Schleifen und Spiralen baut sich die Siedlung immer wieder neu auf, verschränkt die einzelnen Zeitebenen mit der Gegenwart, während der imaginäre Spaziergänger durch die Straßen der Siedlung gelangt.
Für die Installation hat Melian einen Rundbau konstruiert. Darin läuft eine Diaprojektion mit 80 Zeichnungen von den Gebäuden der Siedlung.
Bei Föhrenwald war es eben so, dass ich mich schon sehr stark erstmal mit so einer Lokalgeschichte von einem Vorort von München befassen musste. In der Nähe wohne ich eben. Und es war dann ziemlich schnell klar, ich will nicht mit historischen Fotos arbeiten, ich will auch nicht mit O-Tönen arbeiten, sondern es soll sozusagen eine Art fiktionales Gebäude entstehen, sozusagen nochmal diesen Ort neu erstehen lassen anhand dieser Erzählungen der Leute, die bunt durcheinander gemischt waren aus verschiedenen historischen Zeiten und wo gleichzeitig auch verhandelt wird, wie ich in dem Moment Geschichte selber entstehen lasse, indem ich sie neu formuliere durch Sprache. Da findet ja auch eine Zuschreibung immer statt. Und da wurden auch verschiedene Statements einfach ganz klar gegeneinander gestellt, wo Leute Sachen unterschiedlich erinnern. Es geht auch immer darum, was bleibt einem eigentlich, wer erinnert was und wie wird was erinnert.
Das Lager Föhrenwald war ein richtiges jüdisches Städtel. Bei uns hat sich das ganze Leben auf der Straße abgespielt. Es war wirklich eine sehr schöne Zeit, die wir dort hatten. Die werde ich nie vergessen.
Ich habe ehemalige und heutige Bewohner der Siedlung befragt und Archivmaterial ausgewertet. Aus diesem umfangreichen Konvolut habe ich auf 10 Sprecherpositionen verteilt eine vielstimmige Collage erstellt mit der grundsätzlichen Entscheidung, keine Originalstimmen aus den von mir geführten Interviews zu verwenden, sondern das Textmaterial in eine strenge, minimalistische Form zu bringen.
Föhrenwald ist auch ein Hörspiel, das in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk entsteht, so wie alle ihre Radioarbeiten. Das Hörspiel fungiert gleichzeitig als Soundtrack zur Installation. Während die Bilder sich überblenden, erzählt Melian in kurzen Episoden 20 Jahre deutsch-jüdische Geschichte.
Das ist ein Radiostück, das absichtlich anders klang, als man es erwarten würde, oder?
Ja, ja, es ist auf jeden Fall, die ganze Arbeit stellt natürlich überhaupt in Frage, was ist überhaupt ein Dokument? Und der O-Ton wird ja sozusagen auch immer als Dokument genommen. Wenn ich jetzt hier was erzähle, dann wird das sozusagen für eine Aussage genommen. Aber dass das natürlich sehr stark damit zu tun hat, bin ich müde, bin ich wach, habe ich Hunger oder nicht und alle möglichen Sachen, habe ich mich gerade geärgert, was man gerade erzählt, ob man überhaupt Lust hat zu reden oder ob man auch schlichtweg was vergessen hat oder ob der Mensch, der mich aufnimmt, hinterher das, was ich eigentlich sagen wollte, wegschneidet. Das ist ja alles variabel sozusagen. Das kommt ja mal nochmal dazu, dass man überhaupt schon mal klarstellt, dass es immer, auf was ich gucke, ist immer auch eine Konstruktion, was in meinem Kopf stattfindet. Und darum geht es natürlich auch bei Kunst. Ich stelle ja sozusagen was zusammen, ich stelle was sozusagen zur Diskussion. Und da arbeite ich natürlich lieber mit Künstlichkeit.
Gut, sollen wir einfach mal sozusagen zum Soundcheck irgendwo da so rein?
Zwei Tage noch bis zur Eröffnung. Alles steht. Jetzt nur noch die Generalprobe der Performance, die jeden Sonntag in der Ausstellung aufgeführt werden wird. Zwei Boxen, ein Plattenspieler, Musik von einer Platte, die es zu diesem Zeitpunkt nur in einer Auflage von 3 Exemplaren gibt. Die Sopranistin Maximiliane Reichardt singt die Arie der Olympia aus Jacques Offenbachs Hoffmanns Erzählungen, extrem verlangsamt, zu einer Komposition von Melian.
Berufsstand Künstler in Hamburg.
Also ich finde besser, haben wir ein Papier.
Sommer 2015. Ein Seminar an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Melian ist hier seit 5 Jahren Professorin. Die heutige Aufgabe für die Studierenden, eine Website zu kreieren. Alles, was hinein soll, ist schon da. Plakate, Trailer, Mitschnitte einer Veranstaltungsreihe zum Thema Symposion.
Genau. Im Hintergrund können die Ansagen laufen, also generell.
Hier könnten die Ansagen laufen.
Melian lehrt zeitbezogene Medien. Video, Sound- und Webinstallationen, aber eben auch den Umgang mit Veranstaltungsreihen, Musik und Radio. Also das, wofür sie selber steht. Kunst als Bespielen von vielen Plattformen.
Dann würde jeweils da ein Fenster aufgehen, wo dann Fotos, Video, Audio, was wir alles halt haben. Ja, die Hochschule hat einen eigenes Radioprogramm hier, sozusagen einen kommunalen Sender initiiert und wo wir alle was einspeisen können, wenn wir wollen. Im Moment Agora Radio und wir haben jetzt ein Gespräch gehabt mit einem Philosophen, der hier am Haus gerade ist, Künstlerphilosophen Marco Steinweg, und da wollen wir sozusagen dieses Gespräch mit ihm zur Sendung umbauen und gleichzeitig dann Leute aus der Klasse, die Musik machen, das dann noch Live-Musik dazu spielen. Gucken wir mal.
Wir beginnen mit einem ganz besonderen Medium, dem Interview.
ich unterhalte mich halt gerne mit Leuten und irgendwann ist es auch natürlich wichtig geworden, um Sachen, die ich als Background für meine Arbeiten brauche, dass man Leute sucht, die dazu was wissen. Und da ist man dann halt bei dem Befragen von Leuten, wo ich mich aber immer nicht als Befragerin sehen will, sondern eher als Gesprächspartnerin. Und ich tauche dann in den Arbeiten auch nicht wirklich auf, sondern eher nur als die Person, die mit dem Material, was mir gegeben wird, überlassen wird, weiterarbeitet.
Die Nähmaschine.
Die Nähmaschine, ein frühes Digitalisierungsinstrument, das sozusagen auf der einen Seite Löcher und Striche produziert, also Nullen und Einsen, und auf der anderen Seite auch eine Art Waffe ist, weil sie auch eine Art Zerstörung im Papier anrichtet, weil ich benutze sie eigentlich nicht seltenst mit Stoff, sondern eher perforiere ich damit das Papier.
Die Zeichnung.
Die Zeichnung eigentlich als eine Art, wie es jetzt auch in dem Electric Ladyland hervorkommt, als ein Medium in der Vorstellung in die Welt kommen. Und das ist so eigentlich der erste Schritt, Sachen zu visualisieren, die man vorher sich vorgestellt hat.
Der Loop.
Der Loop ist wichtig, weil in der Wiederholung oft auch erst die Qualität sich entwickelt und da entsteht ein Rhythmus. In der Wiederholung kommt immer wieder was Neues dazu. Ich mag auch die Bewegung des sich Kreisens, ein Gegenstand umkreisen, ein Thema umkreisen. Das ist alles im Loop drin. Die Welt der zeitgenössischen Kunst und die Hörspiellandschaft überschneidet sich ja leider nicht so oft. Hier hat das Radio als öffentlicher, medialer und virtueller Raum den Wirkungskreis für diese Arbeit außerordentlich vergrößert.
Föhrenwald war Milians erstes Hörspiel. Bisher sind 4 weitere gefolgt. Speicher, über eine verloren gegangene Multimedia-Arbeit von Alexander Kluge, Edgar Reitz und Josef Anton Riedl. Hörspiel des Jahres 2008. Ein Radiostück, eine Installation und überarbeitet eine Theaterinszenierung, die dann den neuen Titel Rückspiegel bekam.
»1943 war mein späterer Mann, Otto Kohlhofer, in Kempten in einem Außenlager des KZ Dachau. Die Häftlinge mussten in Sträflingskleidung begleitet von den Posten durch den Ort marschieren, an unserer Wirtschaft vorbei. Meine Mutter und Großmutter haben dann immer, wenn Brot oder etwas anderes übrig war, etwas zusammengepackt. Wenn ich dann in die Arbeit gegangen bin, in der Früh, dann habe ich das irgendwo hingelegt, wo die Häftlinge vorbeigekommen sind.«
Memory Loops. Tonspuren zu Orten des NS-Terrors in München 1933 bis 1945. Formal Föhrenwald sehr ähnlich, nur viel größer. 5 Stunden Hörspiel und ein Netzprojekt, dessen Umfang und Komplexität Neuland für Milian und ihre Programmierer darstellte. 2012 gab es dafür den Grimme Online Award. Memory Loops erzählt zu konkreten Orten, zu Plätzen und Straßen, manchmal sogar mit Hausnummern, die Geschichte der Verfolgung. Ein Klick, Judendeportation. Ein Klick, Roma und Sinti. Einer, Homosexuelle. Überall in München. Von überall her abrufbar.
Ich habe eben diesen Wettbewerb der Stadt München, neue Formen des Erinnerns und Gedenkens gewonnen, wo es eben um die Opfer des Nationalsozialismus 33 bis 45 ging. Und da die Stadt München für diese neue Form des Erinnerns keinen Ort vorgeschlagen hatte, habe ich eben dann ein Audiokunstwerk vorgeschlagen, was sozusagen mobil ist. Man kann in der Stadt rumgehen und da gibt es Schilder, 61 Schilder in der Innenstadt mit Festnetznummern, die eben nichts kosten, dass man dort anruft und man hört dort Audiospuren, die ich produziert habe.
München, den 16. Oktober 1934. Polizeipräsidium München an das Staatsministerium des Innern. Betreff: Maßnahmen der Polizeidirektion gegen die auf sexuellem Gebiet als Verderber der männlichen Jugend amtbekannten Personen. In der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober 1934 fand im ganzen Stadtgebiet eine umfassende Streife auf amtbekannte Homosexuelle statt.
Im Endeffekt sind es halt 24 Stunden Tonbearbeitung Aufnahmen, die im Internet verfügbar sind, die man sich downloaden kann, wo man sich selber eben Audiospaziergänge zusammenstellen kann durch die Stadt München.
Auf der Seite memoryloops.net ist ein von Millian gezeichneter Stadtplan von München zu sehen. Blaue Kreise markieren jene Orte, zu denen ein Audioausschnitt hinterlegt ist.
Es hat heftigen Widerstand gegeben, aus Seiten der Politik, aber auch von Seiten der Presse. Man könne doch nicht per Telefon oder per Internet erinnern, das ginge überhaupt nicht, das sei der Sache nicht würdig.
Hans-Georg Küppers, Kulturreferent der Stadt München. 350.000 Euro stellte der Münchner Stadtrat 2008 für das Projekt zur Verfügung. Presseleute, aber auch der damalige Oberbürgermeister Christian Ude beklagten, das sei zu viel Geld für ein unsichtbares Denkmal. Über 2 Jahre zog sich der Streit in der Öffentlichkeit und den Stadtgremien hin, bis die Arbeit realisiert werden konnte.
Wir haben diese Auseinandersetzung aber sehr sicher durchgestanden, weil wir wussten, wenn ich über neue Formen des Erinnerns rede, dann muss ich auch über Formen reden, die jetzt zum Beispiel von Jugendlichen angenommen werden. Und dies war eben dieses internetbasierte Denkmal, was sich wie ein Netz über die Stadt zog. Es gab keinen festen Ort, aber es gibt feste Bezugspunkte. Und Michael Melian hat es ja als 300, man kann sagen, Kurzhörstücke gemacht, dass eine Unmittelbarkeit entsteht, die man jederzeit sozusagen abrufen kann, die ein Denkmal, welches in der Stadt herumsteht, nicht hat. Was wir feststellen können, ist ganz einfach, dass es bisher über 1,3 Millionen Klicks gegeben hat, dass diejenigen, die auf unsere Internetseite gehen, bis zu 10 Minuten dort verweilen. Das ist viel, das ist sehr viel. Und dass wir Klicks aus 64 Ländern der Erde haben, ob Finnland, ob Mexiko, ob den USA, natürlich Deutschland, ob Schweden. Das heißt also, dieses Projekt, dieses Denkmal ist sicherlich eins, was durch seine Verbreitung eine Menge Impulse in unserer Erinnerungskultur geben kann.
Ja, im Endeffekt geht es natürlich darum, dass wenn ich jetzt hier durch die Welt gehe oder wir alle, dass ja nichts eben im Moment entsteht, sondern alles bringt schon was mit und ist das, was es sozusagen geworden ist, auch durch uns oder unsere Eltern oder Vorfahren. Und ich kann das ja nur begreifen oder auch weiterdenken, wenn ich sozusagen immer das, was hinter mir liegt, auch mitdenke.
Sehr verehrte ehrenamtliche Stadträtinnen und Stadträte, liebe Michaela Melian, meine Damen und Herren, liebe Freunde, diese Ausstellung ist für uns ein wirklich glücklicher Moment, weil diese Ausstellung ganz wunderbar elegant geworden ist.
München, 7. März 2016. Der Leiter des Lehnbachhauses, Matthias Mühling, eröffnet die Ausstellung Electric Ladyland.
Roberta Smith, die große Dame der US-amerikanischen Kunstkritik, in der New York Times. Ihr Werk und ihr Umgang mit sowohl realem als auch metaphorischem Raum ist so sparsam wie umfassend, sicher und sehr berührend. Und ich finde, auch das ist ein Satz, der viel zusammenfasst.
Es ist voll. Hunderte von Besuchern. Das große Finale. Nach 9 Monaten Vorbereitung, nach 4 Wochen harter Aufbauzeit. Die erste Einzelausstellung der 59-jährigen Künstlerin in ihrer Heimatstadt.
Spiegel, Speicher und Loops. Tonspuren der Künstlerin Michaela Melian. Ein Feature von Martin Zein. Was sprach? Birte Schrein. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Roman Weingart. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.